No!
Kann nicht wahr sein.
Hey, schön, dass du da bist. Das war ich, als ich mit Schrecken festgestellt habe, dass der Rodecaster nicht aufnimmt. Also mein Gerät, mit dem ich die Podcasts aufzeichne. Und yo, das ist keine Kritik jetzt an der Technik, Shoutout an der Stelle an Hyperactive Audiotechnik, sondern es war tatsächlich menschliches Unvermögen, mein Unvermögen. Ich hatte ganz einfach vergessen, die Speicherkarte zu formatieren und naja, irgendwann ist dann einfach Schicht im Schacht. Mir ist das bisher noch nie passiert und ich bin ziemlich sicher, dass mir das so schnell auch nicht wieder passieren wird. Also hoffe ich zumindest. Und deshalb hört sich diese Folge, in der der wunderbare Sebastian Trägi-Trägner zu Gast ist, vielleicht hier und da etwas anders an und ist eventuell inhaltlich auch hier und da ein bisschen redundant. Oder wirr. Ich hoffe, ihr haltet das durch. Das ist nicht ganz so schlimm und ich habe wirklich versucht, in der Postproduktion das so zu schneiden, dass alles Sinn ergibt. Dabei habe ich auch festgestellt, das muss ich auch sagen, dass es eine unfassbar tolle, wertvolle und schöne Episode geworden ist. Es geht um Kunst und Kultur und wie wichtig beides für uns als Gesellschaft ist. Es geht um Reflexion und Kuration. Es geht um Skaten und wir besprechen eine wilde American Football Serie von Sebastian, die er auf dem Acker der Nordfriesland Seals geschossen hat. Ja, Nordfriesland Seals. Es lohnt sich sehr, einfach dabei zu bleiben. Und vielleicht kurz das noch, wenn euch die Folge gefallen hat, also trotz der technischen Probleme, dann lasst doch gerne ein Abo da und vielleicht sogar eine Bewertung. Das hilft uns ungemein. Und wenn ihr dann euren Freundinnen und Freunden, die gerne fotografieren, noch davon erzählt, die Folge teilt in euren Socials, dann freue ich mich wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank dafür und ja, ja, jetzt geht's endlich los. Musik bitte.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 109. Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Es ist wieder eine Folge, in der wir einen Gast haben. Das habt ihr vielleicht im Folgentitel schon gesehen. Ich bin total happy, dass ich in der Küche, in der sehr schön eingerichteten, mit neuem Fußboden verlegten Küche zu Gast sein darf. Und unser Gast ist heute Sebastian Trägi-Trägner. Hi.
Moin.
Guck mal, ich habe ganz vergessen, ich erzähle was von einer 360-Grad-Kamera, die ich habe. Und die habe ich aber noch gar nicht eingeschaltet. Warum nicht?
Aha.
Guck mal, die geht gar nicht.
Doch.
Kommt was? Jetzt kommt was. So, das soll euch da draußen aber nur dafür interessieren, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Schnipsel bei Instagram sehen könnt. Denn da könnt ihr auch die Bilder sehen, über die wir sprechen eventuell. WTS-Pod, kennt ihr alles. Guckt da vorbei, teilt gerne, was ihr mögt, aber erstmal schön, dass ihr da seid. Wie geht's dir heute, Sebastian? Darf ich Sebastian sagen? Sage ich Trägi? Sage ich Herr Trägner?
Sebastian ist super. Wie geht's mir heute? Ja, ich bin ein bisschen platt, tatsächlich. Ein bisschen K.O. Ich drop die Bombe direkt. Also ich war gestern im Tropeninstitut und hab mir ein paar Spritzen reingesetzt. Und
wow.
Ja, das war alles dabei. Das Klassische, was man so bekommt, ne, Tetanus, Polio, Diphtherie. Aber zuzüglich kam dazu Tollwut und Hep A und B. Jetzt bin ich nächste Woche nochmal da für japanische Enzephalitis und die zweite Tollwutimpfung. Ja, wieso, weshalb, warum? Also, es gibt was ganz, ganz Tolles, und zwar geht es nämlich, und deswegen geht es mir nämlich per se eigentlich sehr, sehr gut, es geht ganz weit weg. Ich fliege auf die Philippinen, nach Manila.
Wow.
Im Juli, vom 2. bis zum 9. Ich glaube, 2. bis 9. oder 1. bis 9. Wir schauen gerade noch, wie es am besten ist. Zusammen mit Nico von Art Meets Education.
Das ist total witzig, weil ich im Vorfeld mit Nico jetzt gesprochen habe, dass wir in Episode 108 gerade aufgelöst haben, wer das Bild ersteigert hat, What's the Story featuring Art Meets Education, und deshalb haben Nico und ich nochmal ein bisschen hin und her geschrieben und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt auf dem Weg hierhin und sagte,
ich will jetzt nicht zu viel verraten,
Aber Trigi wird auf jeden Fall auch was sehr Cooles erzählen. Ich glaube, mein Lachen sagt schon alles. Ja, mehr verrate ich gar nicht. Ich glaube, so lasse ich es stehen. Dann geht der mit einem spannenden, geht mit einem spannenden Gefühl in den Talk rein. Ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ja, dass ihr auf jeden Fall einen sehr guten Redefluss habt. Aber bei Trigi mache ich mir da gar keine Sorgen. Der und bei dir auch nicht. Ihr habt da so Down-to-Earth-People, mit denen redet man super gerne. Und ich höre mir super gerne den Podcast auch bald dann an, wenn er kommt. Sehr aufregend.
Das ist es.
Ja, genau, direkt von Anfang an. Nee, voll geil, weil wir haben nämlich jetzt seit Dezember letzten Jahres haben wir uns ja kennengelernt auf dem Event in Köln. Und immer mal wieder so ein bisschen an uns rumgeschnuppert, würde ich sagen. So, wer sind wir, was machen wir, welche Einstellungen haben wir zur Fotografie und auch gleichzeitig zu nachhaltiger Aufklärung. Und haben da eigentlich gemerkt, dass wir ziemlich gut miteinander zurechtkommen. Und dann war dann halt so nach ein, zwei zusammen, ja, ich habe beispielsweise Bilder von meinen Ausstellungen habe ich zur Verfügung gestellt, die dann über Artmeets Education gekauft werden können. Und da war es dann halt so, dass er dann auf mich zukommen ist und hat gesagt, hey, wir haben da ein neues Projekt, circa 4 Stunden entfernt in einem kleinen Bergdorf bei Manila, ein Ort heißt Laiban, gibt es circa 100 Kinder. Und von diesen 100 Kindern haben wir jetzt die Möglichkeit, 10 in die Schule zu bringen. Und da habe ich auch natürlich nicht lange überlegt und habe gesagt, okay, was machen wir? Und dann meinte er, wir fliegen dahin und wir machen dort einen Workshop mit den Kids. Also ich mache einen Fotoworkshop mit den Kids 2 Tage lang und die anderen Tage sind wir dann halt vor Ort und werden so die Perspektive der Kinder kennenlernen, gleichzeitig eine Dokumentation draus machen. Cool. Film sowie Foto, also wirklich ist tough. So, es ist Taifunzeit, es ist nicht einfach zugänglich, wir werden mehrere Flüsse durchqueren müssen mit Autos und gleichzeitig auch ziemlich abgeschnitten sein von allem, weil kaum Strom, bis fast gar kein Strom, so kleine Solaranlagen, die uns mal ein bisschen Zugang geben und werden dann vor Ort halt mit den Kids unterwegs sein, 6 bis 10 Jahre sind sie alt und mit den Bildern, die wir dann halt vor Ort machen, kommen wir wieder zurück. Werden natürlich die Bilder der Kids ausstellen. Da wird es dann im November in Berlin eine Ausstellung zu geben und haben dann die Möglichkeit, den Kids tatsächlich über 12 Jahre Schule zu ermöglichen. Also 12 Jahre, was bedeutet natürlich, dass für die Familien vor Ort das halt eine totale Absicherung ist. Und da bin ich halt wahnsinnig stolz drauf, irgendwie Teil davon zu sein. Gleichzeitig natürlich auch mega geil, das zu droppen, weil es geht natürlich auch darum, das wird es auch nochmal in den Socials geben, wir brauchen Hilfe. Ja, ganz normal. Wir haben natürlich Unterstützung. Wir haben halt bestimmte Partner, die uns dabei unterstützen. Ich bekomme 100 Rollen Film. Ne? Das ist nicht wenig. Und mit diesen 100 Rollen Film werde ich dann vor Ort auch ausschließlich analog fotografieren und die Kids auch. Damit die aber fotografieren, brauchen wir 10 Kameras. So, und diese 10 Kameras, da brauchen wir die Zuhörer, die Zuschauer, alles die, wenn man zu Hause eine alte Point-and-Shoot-Kamera hat. Das muss nicht die Contax T2, T4, G, noch irgendwas sein, Yashica, Minilux, sondern einfach eine alte Kamera, packt sie ein, schickt sie uns und dann ist die Kamera, die man vorher dann irgendwo hat im Schrank verstauben lassen, in der Hand von einem der Kids, die dadurch halt im Endeffekt ja ihre Zukunft mitgestalten können. Ne?
Voll schön. Kann ich schon mal direkt sagen, Nico, und natürlich dir auch, ich habe noch so eine Kamera, die ist auch relativ gut in Schuss noch. Die kann ich euch zur Verfügung geben. Wenn ihr da draußen noch eine Kamera im Schrank habt, genau dieses Kaliber, gut im Schuss, funktioniert, ihr benutzt sie nicht, dann sollen sie dir einfach eine Nachricht schreiben oder was?
Genau, wir werden das jetzt zeitnah dann halt teilen, wo es dann am besten hingeht. Wir wollen auch halt irgendwie diejenigen, die mit diese Kamera zur Verfügung stellen, auch irgendwie mit an Bord holen. Das heißt, wir wollen natürlich so die Socials befüllen, dementsprechend halt auch für eine große Reichweite sorgen, dass dann beispielsweise der die Kamera dann halt uns zuschickt und vielleicht ein kleines Video macht, wie er die Kamera einpackt, weil wir die dann vor Ort dann filmen, wie die Kamera ausgepackt wird, wie die Kids die bekommen und dann auch damit arbeiten können. Optimalerweise geht's dann natürlich direkt irgendwie an Nico, DMs dann natürlich an uns, ist eigentlich egal und wir vermitteln dann halt, wo die Kamera hingeht. Ja.
Okay, dann stay tuned hier. Wir werden das auf unserem Account auch teilen. Wir sind schon mittendrin eigentlich. Die Bombe ist direkt geplatzt.
Yeah, direkt
zu Beginn.
Raus, bam.
Zu Beginn. Dabei habe ich noch ganz viele Dinge eigentlich vorweg gehabt, aber cool. Man soll ja immer mit dem großen Küchenruf beginnen, um die Wichtigkeit einfach auch darzustellen. Sehr, sehr schön. Voll geil. Ich habe da aber noch diverse Fragen. Kommen wir bestimmt gleich nochmal zu.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein Überfall von meiner Seite.
Sehr gut. Mach einfach weiter. Habe ich ja im Vorgespräch auch gesagt. Wenn du was sagen willst, hau raus. Aber für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen,
Ja.
Habe ich einen kleinen Fragenhagel vorbereitet.
Hau raus.
Und du kennst das, ne? Ich stell dir was vor und du sagst einfach ja, nein und dies, das und erklärst es vielleicht auch. Sebastian oder Trägi haben wir schon geklärt.
Genau, Sebastian, bitte.
Sehr gut. Trotzdem, Trägi bei Instagram mit AE oder mit Ä?
Mit AE.
Heute schon fotografiert?
Nein.
Wie fühlst du dich dann, wenn du nicht fotografiert hast?
Ganz gut.
Ja?
Ja.
Warum nicht fotografiert?
Weil ich seit heute Morgen um 9 Uhr bis jetzt gerade, was haben wir jetzt, 15 Uhr, nur in Calls gesessen habe. Also weniger fotografieren, viel am Plan.
Solche Tage gibt's auch.
Ja, sind die meisten Tage.
Ja.
Also meistens hänge ich eher in Planung anstatt an der Fotografie.
Nie mehr Kaffee oder nie mehr Fluppen?
Oh Gott. Kann ich auch was anderes wegfallen lassen?
Klar.
Also nie mehr Kaffee, nie mehr Fluppen. Ganz schwierig. Aber ich versuche gerade, also es ist ganz schön gemein. Meine Partnerin, meine bessere Hälfte, hat mich einfach, ohne dass ich es wusste, auf entkoffinierten Kaffee gesetzt, weil ich so viel Kaffee trinke. Und ich habe mich erst gewundert, warum ich immer so Kopfschmerzen hatte. Also drum und dran. Aber mittlerweile habe ich mich tatsächlich runter reduziert. Ich trinke eine Tasse Kaffee mit Koffein und gefühlt 300 ohne. Und Zigaretten auf jeden Fall.
Warum ist Skaten so sexy und so fotogen?
Skaten sexy?
Also vor allem fotogen, wollte ich damit sagen.
Weil Skaten immer Subkultur ist. Mhm. Und Skaten hat immer was mit Kreativität zu tun. Skaten ist immer eine Gemeinschaft, ein Zusammensein und gleichzeitig eine, vor allem eine Selbstbelohnung. Oh, ich habe als ganz junger Spund angefangen und bin wirklich jahrelang exzessiv geskatet. Ich würde sagen, die Mode ist nicht sexy, aber also war sie mal.
Ja.
War ja auch immer mal Teilen in der großen Modewelt zu sehen. Das wurde überall mit reingenommen.
Ja.
Und immer so in mal Ups and Downs, ganz normal. Aber grundsätzlich geht es darum, seine Umgebung ganz, ganz intensiv kennenzulernen und irgendwo zu verschmelzen mit der Architektur.
Mhm.
Und wir wissen alle, Fotografie sind Kompositionen und dementsprechend ist es halt auch bildlich einfach sexy.
Das mit dem Kreativ finde ich einen total spannenden Punkt. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen. Ich habe gelesen, dass du sogar bei den Münster Monster Masterships irgendwie mal teilgenommen hast. Ich bin ja ein gebürtiger Münsteraner und
ja.
Die ganze Skate-Szene und Titus liegt mir sehr nah. Deshalb hat mir sehr das Herz geblutet, als ich jetzt irgendwie gelesen habe, dass er insolvent ist. Du hast auch eine Titus-Vergangenheit, ne?
Ja, ich habe eine tolle Titus-Vergangenheit tatsächlich. Das war einer meiner ersten Sponsoren, war damals in Solingen, wo ich groß geworden bin, ein lokaler Skate-Shop. Und dann ist man natürlich unterwegs und unterwegs und unterwegs und dann bin ich nach Köln irgendwann gekommen und bin dann aus meinem klassischen kaufmännischen Ausbildungsberuf raus, wurde dann durch Skateboardfahren in Köln quasi bekannter und hatte dann einen Shop-Sponsor und zwar war es der Titus Shop. Und dann habe ich vor Ort, das hieß damals Locals Only Competition, das war quasi der Amateurwettbewerb, habe ich gewonnen und dann konnte man dann dementsprechend deutsche Meisterschaften fahren. War jetzt nicht der Münster Monster Mastership,
so, okay.
Das waren ja die Weltmeisterschaften, stimmt. Die ja dann auch später nach Dortmund gegangen sind, ja. Sondern es war der COS Cup, ja. Ne? Club of Skaters und da bin ich dann mitgefahren. An dem Tag hatte ich einen richtig schlechten Tag, habe absolut versagt, was auch ja okay war und gleichzeitig war dann ein direkter Kontakt zu verschiedenen Leuten aus der Zentrale in Münster da und die haben gesagt, so, hey, wir haben halt den Shop in Köln, wofür du ja fährst, hast du nicht Bock auch da zu arbeiten, beides miteinander zu verbinden? War dann von einem Tag auf den anderen Filialleiter. Heute macht der Shop in Köln der Jeremy Reinhardt, ein super Typ. Und damals hatte ich das dann geleitet und bin so sukzessive dann immer weiter in die Skateboard-Industrie reingerutscht. Bin dann später abgeworben worden von Globe, also Dwindle Distribution. Und war dann im Vertrieb, verschiedene Labels, ich als Subdistributeur war ich dann beim Jan, Showroom of Love, da hatten wir dann beispielsweise so Labels wie Kleptomanix mit dabei, Obey Clothing, was hatten wir noch, Vision Streetwear, was man so von früher kennt auch, ne? Und ich habe da Globe vertrieben und das ein paar Jahre und das war tatsächlich auch toll.
Ja.
Heute habe ich nicht mehr viel mit Skateboardfahren zu tun, einen sehr guten Freund oder auch über Leica, Fabi Reichenbach, der da auch durch und durch Skater viele Skatefotografien noch macht. Ich persönlich habe mich dann eher so ein bisschen davon entfernt.
Mhm.
Ja, das ist, aber ist auch okay.
Also wenn man, du hast kein Board mehr und wenn man dir jetzt ein Board
Board habe ich noch.
Hast du noch?
Ja, klar.
Okay.
Ja, das kommt nicht weg. Ich war auch letztes, das war ganz witzig. Letztes Jahr an meinem Geburtstag hatte Esther, also meine Partnerin, hatte einen Ausflug geplant, dann sind wir nach Dresden gefahren. Mhm. Ja, nicht so weit weg von Berlin, dann waren wir da halt so unterwegs und ich hatte da halt irgendwie Loafer an von Doc Martens. Ne? Und dann waren wir dann an so einem Platz, wo so Skater waren und ich sag, geil, da hab ich auch Bock, hab gefragt und ich so schick angezogen. Und dann meinte die so, ja, ey, aber tu dir nicht weh und bla bla bla. Ich habe am Ende habe ich im Skate gewonnen, habe ich die alle lang gemacht mit meinen Schuhen. Und die so, hey, du könntest das aber doch. Ich so, ja.
Verlernt man das nicht? Ist das wie Fahrradfahren?
Nein. Braucht ein bisschen Zeit. Ein bisschen komisch fühlt man sich ja schon. Da hat man immer diese wackeligen Knie. Und ich habe auch gemerkt, dass einige Tricks auch einfach nicht mehr gehen. Da brauche ich dann halt sicherlich ein bisschen Zeit für. Und, aber so die Klassiker, Trailflip, Kickflip, Nolliflip und so. Und, also die kann ich halt einfach auch. Ne? Aber schick mich jetzt keine Treppen mehr runter. Das nicht.
Ja. Gibt's eigentlich das perfekte Bild in deinen Augen?
Ja.
Ja?
Schon, ja.
Was macht das perfekte Bild aus?
Das perfekte Bild hat auf jeden Fall für mich persönlich mehrere Dimensionen, würde ich sagen. Es kommt so ein bisschen darauf an, welches Sujet man bedient. Bin ich jetzt im Porträtbereich, bin ich im dokumentarischen Bereich. Also das perfekte Bild muss sicherlich bestimmten Regeln vielleicht folgen und gleichzeitig aber dem künstlerischen Anspruch gerecht werden. So kann ja auch Regeln brechen, wie man sagt, ne? Ich würde sagen, im dokumentarischen Bereich finde ich eine Juxtaposition immer sehr, sehr gut. Also um das vielleicht so zu erklären, das klassische Yin und Yang, Schwarz und Weiß, Arm und Reich, das ist zwar ein bisschen platt, wenn man das ein bisschen mehr in die Tiefe geht und dem Betrachter erst beim längeren Sehen dann halt auch aufmerksam wird, das finde ich schon sehr perfekt, ja. Und ansonsten ist es halt für mich, was ich toll finde, ist Licht und Farbe zu beherrschen. Das ist halt für mich etwas, was sehr, sehr, sehr besonders ist auch, weil viele heutzutage Farbe jetzt nicht mehr so aufnehmen, wie es ist, sondern viel halt am Rechner sitzen, was ich auch mache. Ja, kommt halt so ein bisschen auf das Konzept drauf an. Und das sind dann, ist zum Beispiel auch ein Thema, was sehr schwierig ist, das perfekt zu beherrschen. Und ansonsten sind es halt einfach Bilder, die irgendwas mit dir machen, wo irgendwas mit dir passiert, wo du zum Nachdenken, zum Staunen, zum, was weiß ich, das kann naiv sein, das kann roh sein, kann alles sein, aber irgendwas muss es mit dir machen. Aber ich würde jetzt nicht plakativ ein Bild aufmalen können, sagen können, das ist das Perfekte.
Die Fotoszene in NRW ist?
Da bin ich jetzt gerade ein bisschen länger am Überlegen. Ich würde sagen, sehr interdisziplinär, sehr unterschiedlich in den Städten, würde ich schon auch wiederum behaupten. Ich würde sagen, getrieben von verschiedenen Motivideen, sehr supportive. Mhm. Das ist das, was ich zumindest so mitbekommen habe. Ich finde das ist sehr schön, wenn Fotografinnen miteinander kommunizieren und nicht gegeneinander. Das finde ich halt hier tatsächlich sehr, sehr angenehm. Düsseldorf explizit würde ich sagen, sehr künstlerisch. Mhm. Hat natürlich halt auch einfach den Anspruch an einer hohen Galeriedichte hier. Und aktuell bin ich ja sehr eng verbunden mit Optik Oldschool. Und die Analogszene ist da nochmal ganz extrem supportive.
In Düsseldorf?
Ja, voll.
Ja?
Ja, es ist super angenehm. Das war für mich die beste Entscheidung.
Ja.
Berlin ist anders.
Ja.
So weit, so, und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Man versucht zwar auch untereinander, miteinander irgendwie auch mal zu kommunizieren und irgendwie mal was zu machen. Aber hier in Düsseldorf ist schon echt schön.
Ich habe noch nie so in Städten oder Ländern gedacht. Ich finde grundsätzlich in Deutschland die Szene super spannend und super supportive auch und interessant, wie da man miteinander ins Gespräch kommt. Also da würde ich gar nicht Abstriche machen. In Köln ist es so und in Berlin so. Wahrscheinlich ist es so, aber grundsätzlich finde ich, haben wir eine ganz, ganz coole Szene, in der ich das Gefühl habe, dass es auch viel Gönnen gibt, oder?
Ja, beides, ne?
Ja?
Also gönnen und nicht gönnen sicherlich. Ich bin dann eher auf der Gönnerseite, würde ich mal behaupten, weil, ja, ich meine, niemand nimmt mir irgendwas weg. Und wenn mir jemand was wegnehmen sollte, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für den freuen, dass er dann halt einen Job hat. Weil als Fotograf heutzutage zu überleben, ist schon pain in the ass, muss man einfach mal sagen. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, damit zu überleben. Ich habe natürlich dann glücklicherweise auf meiner Seite noch die Kunst. Und was dann wie so ein Alleinstellungsmerkmal dann teilweise dann auch ist, durch Ausstellungen etc. Aber grundsätzlich ist es halt schon manchmal schwierig, wenn ich es nur beruflich sehe, dann hat man da schon dann halt auch oft so ein bisschen denjenigen, ja, ich war auch in dem Pitch und warum kriegt der das? Und man passt irgendwie Preise an, damit man dann sich halt unterbietet und solche Geschichten. Ne? Das ist dann schon auch, ja, der macht dann meine Bildsprache oder sonst halt irgendwas. Das finde ich dann halt einfach Bullshit. Und ich freue mich dann halt tatsächlich für andere Leute, vor allem wenn sie dann halt irgendwie gerade anfangen. Wir haben halt eine wahnsinnig hohe Dichte, was ich finde an, ich würde sagen, Enthusiasten, gewisse Professionalität in Hobbyisten und übergehend dann in den klassischen Handwerksberuf der Fotografie. Und das ist halt so eine hohe Masse, die halt eine Kamera hat und fotografiert. Und manche eifern dann halt irgendwie gewissen Zielen nach, die, sag ich mal, sehr Instagram sind, ein bisschen Socials, während andere einen anderen Ansatz verfolgen. Aber natürlich ist der Social Output für die meisten dann doch mit am wichtigsten. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr Kommunikation miteinander herrscht, dass man dann halt auch mal was anderes zeigt, als, sag ich mal, zu warm gesättigte Bilder. Mhm. Um es jetzt einfach mal so platt zu sagen. Ne? Und sich auch manchmal ein bisschen mehr trauen. Andersrum gibt's halt auch einfach Leute, die, wie gesagt, das einfach so Spaß an der Freude machen und Bilder raushauen, wo ich selber dann eben denke, so, wow, so geil. So, das, also, da bin ich dann aber auch sehr direkt in der Kommunikation und sag so, Alter, super sick. Ist, also super schön, dann halt auch so diese Kreativität zu sehen und zu leben außerhalb des klassischen Berufslebens. Ne? So. Weil für mich selber als Berufsfotograf ist es halt immer schwierig, jeden Tag halt irgendwo kreativ zu sein. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich stecke viel eher in Konzepten und Calls, anstatt zu fotografieren. Und manchmal bin ich auch froh, nicht zu fotografieren, während halt der das zum Hobby macht. Natürlich, die Leidenschaft hat jeden Tag in seiner Freizeit dann halt irgendwie zu fotografieren. So, natürlich auch nochmal ein schöner Ansatz. Kann ich mir immer dann noch eine Scheibe von abschneiden und dann halt auch manchmal wieder so ein bisschen aufnehmen für mich.
Gibt's Tage, an denen du überhaupt gar keinen Bock hast, die Kamera in die Hand zu nehmen?
Ja,
gibt's. Wie werden auch die Fotos dann, wenn du dann fotografieren musst?
Wenn ich dafür, gut.
Ja?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin, was die Arbeit betrifft, so, ich wird trotzdem gut. Weil auch wenn ich keine Lust habe zu fotografieren, wenn ich dann anfange, habe ich schon Bock.
Ja.
Also es ist halt einfach so. Ich bin natürlich immer sehr selbstkritisch. Und es ist dann halt auch so, dass ich vor manchen Jobs auch einfach diese gewisse Nervosität habe. So, großer Kunde verlangt das, wir haben ein großes Team, wir sind halt irgendwie seit 2 Monaten in der Planung und dann kommt dann halt die Kirsche auf der Sahne und man trifft sich an dem Tag oder 2 Tage oder noch länger und dann musst du halt abliefern, ne? Und das ist ja dann auch je nachdem, wenn man on location irgendwo ist oder ein Konzept gestrickt hat, was halt nicht beeinflussbar ist durch Licht, dann ist man ja halt auch auf höhere Gewalt. Ne? Mhm. Und dann muss man natürlich gucken. Kunde steht daneben, guckt drauf, Agentur steht daneben, guckt drauf und du selber denkst so, oh Gott. Aber am Ende ist es, kriegt man es dann halt hin und ist dann halt auch mega stolz.
Sehr schön. Das war der kleine Fragenhagel.
Okay.
Um einfach schon mal so ein bisschen reinzukommen. Für die, die jetzt immer noch mehr wissen wollen, kannst du dich einmal in so einem kurzen Satz vorstellen, für, wenn jemand in den Raum kommt und sagt, ja, dich noch nie gesehen, was machst du so, wer bist du?
Ja, ich bin Sebastian und ich freue mich, euch kennenzulernen, dich kennenzulernen und ja, warum bin ich hier, was mache ich? Also ich habe vor etwas über 7 Jahren angefangen zu fotografieren, indem ich eine Kamera geschenkt bekommen habe und habe halt angefangen, meine Umgebung anders wahrzunehmen. Bin losgezogen und aus einer sehr freundlichen Naivität, gewisse Rohheit, habe ich dann halt angefangen, Bilder zu kreieren. Bin von einem Tag auf den anderen in den Job und habe gekündigt und habe gesagt, ja, ich komme nie wieder. Und dann Step by Step sukzessive immer von Teilzeit zu Nebenjob zu, ich lasse es halt komplett weg, in die Berufsfotografie. Allerdings wurde ich relativ schnell abgekattet vom Finanzamt und hat gesagt, nee, du machst keine klassische Berufsfotografie, klassische Handwerkskammerfotografie, du machst Kunst. Das ist was anderes. Ist als Freiberufler sehr schön. Kam eine Galerie auf mich zu, dann kam die Firma Leica auf mich zu. Mittlerweile mehrere Partner, Whitewall beispielsweise. Und ja, mach so meinen Stiefel. Mach Ausstellungen und versuche immer mich selber jeden Tag irgendwie gefühlt aufs Neue herauszufordern mit Bildern, die man dann ja mal nicht so erwartet oder so.
Mhm.
Und, ja, so würde ich das sagen. Einfach mit Spaß an der Freude.
Das ist sehr, sehr schön. Wir gehen da gleich einmal ein bisschen tiefer noch rein. Warum wir hier sitzen, das haben wir auch zu Beginn schon einmal gesagt ist, so wie du den Nico von Art Meets Education kennengelernt hast im November, Dezember, wann war das? November, glaube ich, vergangenen Jahres, haben wir uns dort auch getroffen und in einem kleinen Podcast-Raum ganz spontan so eine Mini-Folge aufgenommen und haben gesagt, lass uns das mal irgendwie in einer richtigen Folge machen und ein bisschen drüber sprechen. Was hat damals dieses Event für dich ausgemacht? Wir waren in Köln, wir haben schon über supportive Fotografen, Fotografinnen gesagt. Es war eine Ausstellung, wo vier Fotografinnen Fotos ausgestellt haben und verkauft haben für Art Meets Education. Was hat dieser Abend mit dir gemacht?
Also so ein bisschen war das natürlich wieder back to the roots, weil es halt einmal in Köln war, wo ich ja jahrelang gelebt habe. Gleichzeitig fand ich natürlich den Ansatz ganz cool, Kameradealer, der so sein Ding dort macht, der mich angefragt hat, so ein bisschen zu supporten mit einem coolen Event. Gleichzeitig ist er auch Support zurück, ne, dadurch, dass er das Event ja auch auf die Beine stellt. Das heißt, wenn ich das jetzt mal rein beruflich sehe, ist es eine gewisse Sichtbarkeit. Aha. Und die ist halt wichtig, vor allem natürlich auch als Künstler ist es wichtig, immer Sichtbarkeit zu haben. Und ich finde die Sichtbarkeit, die offline stattfindet, natürlich nochmal wertiger als das, was dann online stattfindet. Gleichzeitig den Ansatz, was Gutes zu tun mit den Bildern, obwohl ich damals Nico noch nicht kannte, aber Art Meets Education war mir so ein bisschen im Begriff. Mhm. Hab ich aber gedacht, eigentlich ist das eine coole Nummer. Und dann war es dann halt auch so, dass es halt für mich per se irgendwo wichtig ist, dass jeder einen Zugang zu Kunst bekommt. Das hatte ich dann damals, habe ich mir das Mikrofon geschnappt ganz am Anfang, habe das auch gesagt, weil wir halt einfach in der Zeit leben. Während Covid haben wir gemerkt, dass wir relativ schnell eingegrenzt wurden als System irrelevant. Nachdem das wieder eröffnet wurde, wurde erst bewusst, wie wichtig Kunst und Kultur für die Masse ist. Nämlich dann, dass nicht nur der Körper funktioniert, sondern auch der Geist. Und wir halt auch kreativen Austausch benötigen, um überhaupt zu funktionieren und Gefühle zu teilen und auch Emotionen dann halt zuzulassen. Und dann war es dann halt so, dass wir dennoch merken heutzutage, dass viele Städte im Endeffekt Kürzungen im Etat haben, ne? Kürzungen, was den Kultursektor betreffen. Und wenn sowas halt stattfindet, dann finde ich es dann halt immer super, wenn es dann halt sowas gibt wie ein Kollektiv oder wie ein Shop und dann vereinzelte Künstlerinnen, die dann halt einfach sagen, okay, pass auf, wir stellen dann halt was Eigenes auf die Beine mit unseren Möglichkeiten, die wir haben und machen ein Event, wo viele Leute zusammenkommen, die dann dieser Leidenschaft abfüllen. So, natürlich war es jetzt ausschließlich begrenzt auf die Fotoszene, aber dennoch ist es dann halt einfach auch toll für die, dass die dann halt einen Zugang haben, wenn es schon dann halt irgendwie nach den Museen weggekürzt wird. Und ganz schön finde ich das beispielsweise, dass es dann halt diesen kostenfreien Zugang für Familien nicht mehr gibt, die, was weiß ich, vielleicht 3 oder 4 Kinder haben und vielleicht dann auch nicht gerade sehr wohlhabend sind und sich nicht mehr das leisten können, beispielsweise ins Museum zu gehen.
Ja, verstehen,
weil es ja teuer. Aber die kleinen Kids, das ist halt die nächste Generation, und die dann angefixt werden von Kunst und ihrem eigenen Weg in der Kreativität halt suchen und finden können.
Ja.
Und wenn wir denen das wegnehmen, dann bestrafen wir uns als Gesellschaft halt selbst.
Ja.
Und das hat am Ende des Tages hatte der Event jetzt großartig nicht mit mir gemacht. Ich fand es halt eher viel wichtiger, dass der Event was mit den Besuchern macht. Mhm. Und das fand ich halt tatsächlich sehr einfach auch sehr schön, dann auch so mitteilen zu können, mir Zeit zu nehmen für die Menschen. Wie ich meine, es ist, finde ich, auch toll, dass Menschen sich die Zeit nehmen, meine Bilder zu konsumieren, sich das anzuschauen, zu kaufen. Es hängt bei denen zu Hause. Finde ich total toll.
Ich finde den Punkt total wichtig, den du gerade aufgemacht hast, mit der nachfolgenden Generation, denen der Zugang eventuell verwehrt wird an ein kreatives Schaffen. Muss man nur überlegen, ich habe selber 2 Kinder. Das Einfachste, was sie machen können, wenn ihnen langweilig ist, ist, sie nehmen sich einen Stift und ein Papier und fangen an, irgendetwas zu zeichnen, irgendwas zu malen. Es ist ein Ausdruck von dem, wie sie sich fühlen. Es ist etwas Reflektierendes, was sie verarbeiten, was sie auf Papier bringen. Und das dann eine Nummer größer auch mal in einem Museum zu sehen und zu gucken, was überhaupt dieses Expression durch Malerei oder durch Fotografie oder was auch immer mit einem machen kann und wie das aussehen kann und das nicht mehr zu haben. Ich finde, das ist mindestens genauso wichtig eigentlich wie die sportliche Komponente für den Körper, ne? Das hast du ja vorhin auch gesagt, für den Geist.
Genau, das ist es. Also vor allem Sport, Kunst,
Kultur, Bildung, ne, Kunst ist dafür da, um aufzuklären. Dafür wird Kunst genutzt, ja, in unterschiedlichsten Disziplinen. Malerei, wie du gesagt hast, Performance-Kunst, Eismöche. Ich meine, es ist ja ganz klar einzugrenzen, was ist dann halt Kunst an sich.
Ja.
Und das muss halt den Kids gezeigt werden, damit sie auch für sich entscheiden können, ist das was für sie oder nicht. Gleichzeitig geht's aber halt auch so ein bisschen Vorbilder haben.
Ja.
Wenn wir uns mit Fotografie beschäftigen, die uns für uns zum Beispiel, sag ich mal, sehr viel Impact haben, sind es ja halt oft Menschen, die zum Beispiel heutzutage nicht mehr leben,
ja,
oder die in älteren Semester sind, wenn man Bresson nennt, wenn man Salgado lebt noch, Nachtwey lebt noch, Bruce Davidson, etc. Ganz viele Namen, die dann da fallen. Vivian Meyer, ne? Und das ist, sind dann halt Vorreiter einer Generation, wo wir uns das anschauen, konsumieren, unsere Lehren rausziehen, was Eigenes machen auf unsere Zeit, die wir heute haben. Deswegen sind unsere Bilder heute anders als die von früher.
Ja.
Wir haben ganz andere Einflüsse. Aber die Kids, die dann nachkommen, werden auch andere Einflüsse haben und vielleicht werden sie dann halt auch genauso Bilder von uns dann halt konsumieren und sagen so, wow, finde ich halt auch toll. Ne?
Ja.
Ist egal, was es für welche sind. Welche Porträts sind oder Landschaftsbilder oder sonst halt.
Ja.
Müssen es sehen. Und dafür sind dann halt solche Events auch einfach ganz, ganz wichtig, um dann halt auch ein bisschen die Politik anzustinken und denen dann auch mal zu sagen, so, hey, wir Künstlerinnen sind sehr systemrelevant.
Ja.
Müssen gefördert werden und müssen unterstützt werden. Ich finde es halt einfach ganz wichtig, da immer mehr Aufmerksamkeit drauf zu setzen und zu sagen, so, hey, pass auf, wir müssen da einfach mehr tun. Wir müssen uns da gemeinsam mehr zusammensetzen und mehr dieser Events schaffen.
Ja. Deshalb dieses Event im November, das war ganz, ganz großartig. Es waren tolle Leute dort, die sich für Fotografie begeistern, ob sie jetzt damit ihr Geld verdienen oder nicht, aber sie lassen sich einfach begeistern durch das, was für viele ein Hobby ist, aber für viele auch einen Lebensunterhalt darstellt. Und das ist irgendwie so eine ganz tolle Schnittmenge. Ich habe ein Quote, ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir waren in diesem Podcast-Raum bei in den High Studios, liebe Grüße an der Stelle, und da hast du einen Satz gesagt, den spiele ich gleich mal ein.
Und wenn ich mir dann halt überlege, dass dann halt, ja, auch hier vorne dann halt Bilder hängen, wo dann halt ein Sechsjähriger auf die Kamera ausgelöst hat, und dann, man vergleicht sich ja immer, ne? Das ist irgendwie so unser Ding. Man ist ja nie selbstsicher genug. Aber dann sieht man dann halt eine Fotografie von einem Sechsjährigen und ich denke mir so, fuck, das ist verdammt gut
fotografiert. Das hätte ich gerne auch gemacht.
Ja, ernsthaft. Guck dir mal die, also keine Ahnung, die Komposition an. Guck, das ist ja alles gerade.
Du hast deine Fotografie mit der eines Sechsjährigen verglichen und hast gesagt, fuck, das ist schon ziemlich gut, was der so macht.
Ja, ich habe das Bild sogar hier. Und
ach echt?
Ja, ich habe es auf meiner kleinen Postkarte da. Nein, ja, natürlich. Also es ist, ja, was soll ich sagen? Ein sechsjähriges Kind hat natürlich nicht das Wissen, was das hier hat. Aber es hat halt einfach diese Grundnaivität, die ja nicht negativ beachtet.
Ja.
Es ist auch oft in unserer Gesellschaft Naivität negativ beachtet. Aber da ist diese Neugier, diese Freude und das, ja, ich würde sagen, dieses unschuldige Auge. So. Und deswegen ist das teuer. Dann würde ich auch immer grundsätzlich sagen, dass meine Bilder ganz am Anfang waren ja halt auch so. Da hatte ich auch von Tut und Blasen keine Ahnung. Heutzutage gehe ich natürlich anders ran. Und dementsprechend sind die Bilder durchstilisierter. Aber ich muss mich immer wieder daran zurückerinnern, wie es dann halt am Anfang war. Und das will ich dann halt nicht verlieren. Und wenn dann halt so ein Kind das macht, dann ist das halt auch einfach geil.
Ja.
So, und natürlich, also das war sicherlich kein One-in-a-Million-Shot. Es war halt einfach nur dieser Shot, der dieser Emotion, was dieser Junge, oder ich glaube, das war nur da gerade gesehen.
Mhm, genau.
Super.
Also ihr könnt euch gerne Episode 104 nochmal anhören. Das ist die Folge mit Nico. Da besprechen wir auch zwei oder drei Bilder von Kindern, die Fotos gemacht haben. Irre Fotos. Das Bild, was wir blind versteigert haben, ist das Basketballbild Play With Me. Unfassbar geiles Foto, wo ich denke, yo, das hat ein Achtjähriger gemacht und es ist so toll, dass er genau diesen Moment festgehalten hat, den er für festhaltenswert empfunden hat. Und dann ist es auch noch was geworden. Und es ist auch kein perfektes Foto, aber es muss ja auch kein perfektes Foto sein.
Nee, was ist mir?
Wir haben jetzt gerade nochmal über Kunst und Kultur und elitär gesprochen und dass wir uns wehren müssen, beziehungsweise aufmerksam machen müssen dafür, dass das wichtig ist. Hast du dann ein Ansatz, ein Schlüssel, wie man gerade in jetzt in einer Zeit, in der wir in der Politik offensichtlich andere Probleme haben oder Probleme haben, uns fast schon demokratisch zu verhalten, wie man so etwas laut rufen kann?
Ja, also generell muss man vielleicht erstmal so ein bisschen darüber anfangen zu überlegen, was bedeutet denn überhaupt Fotografie innerhalb der Kunst? Und was ist überhaupt die Wertigkeit der Fotografie heutzutage noch in der Kunst?
Sie hat nicht mehr die Wertigkeit, wie es damals war. Das ist ganz klar. Wir konsumieren zu viel Fotografie durch die Socials. Dementsprechend haben wir alles schon doppelt und dreifach gesehen. Und wir brauchen, um Fotografie beispielsweise in Kunst zu etablieren, entweder andere Ebenen noch mit dabei. Das heißt, von der bildenden Kunst nehmen wir mal Fotografie gepaart mit Malerei als Beispiel. Oder wir müssen uns einfach zeitgemäß bewegen mit den aktuellen Themen, die uns beschäftigen. Mhm. Also wir sind halt generell eine sehr, gerade in den Socials, eine Generation, die schnell bloßstellt und schnell jemanden halt in die Ecke drängt, ohne viel zu hinterfragen. Und ich glaube, da kann Fotografie dann auch gefährlich sein, dass man dann halt vielleicht ein Bild ausnimmt, welches dann im Endeffekt die komplette Story ja gar nicht erzählt. Ich denke, was wichtig ist, ist halt grundsätzlich ein Miteinander zu pflegen, welches dann halt auf, ich würde sagen, generell würde ich Aufklärung, das ist das Wichtigste im Endeffekt dahinter, dieses Wort hat mir jetzt gerade gefehlt, es muss was Aufklärendes sein und damit müssen wir laut gehen. Wir können nicht jedem, nur weil er eine andere Meinung hat, wegdashen, sondern wir müssen wissen, wo kommt diese Person beispielsweise her. Ja. Warum ist jemand beispielsweise rechts? Na? Oh, ich habe kein Verständnis für Nazis, alles andere als das. Ja. Aber warum ist diese Person so? Und dafür gibt es dann halt Möglichkeiten, sowas hervorzuheben. Wir können vielleicht dieser Person nicht mehr helfen. Also wir können durch Bilder der neuen Generation helfen, dass sie nicht so wird wie da. Mhm. So. Und dafür müssen wir dann halt die Fotografie nutzen. Das heißt, wo können wir damit hingehen? Posten wir es bei den Socials? Klar. Gestalten wir Bilder? Haben wir Kontakt in unserem, vielleicht mal, Umfeld? Vielleicht ist jemand an der Schule. Hat der mal eine Projektwoche? Kann ich mit an die Schule gehen und den Kids Bilder zeigen, denen dann halt quasi einen Lehrauftrag wird geben? Machen wir solche Events wie nur ein Kameradealer? Machen wir vielleicht ein kleines Booklet? Machen wir einen Podcast? Und generell haben wir ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage dann halt irgendwie rauszugehen und Meinung kundzutun. Mhm. Und diese Meinung, die wir kundtun, da ist dann halt die andere Gefahr dabei. Ist es gefährliches Halbwissen, was wir haben? Oder ist es wirklich fundiert? Mhm. Und da müssen wir dann halt immer wirklich auch ganz genau schauen, was zeigen wir dann halt überhaupt und hinterfragen wir dann nochmal. Also es ist sehr komplex.
Absolut.
Super schwierig.
Ja.
Und ich denke, dass man halt immer ganz sukzessive sich alles erarbeiten sollte und nicht zu schnell handeln sollte, sondern wirklich immer wieder als Neuer anfangen, sich selber zu reflektieren und zu gucken, wie man dann damit umgeht.
Wie funktioniert diese Selbstreflexion bei dir? Wie hast du da Routinen oder?
Oh, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Also ich habe natürlich meine Partnerin. Ja. Was ist mein Spiegel? Ja, alles, was ich mache, wird mir direkt gespiegelt. Ich habe natürlich den großen Vorteil, und es ist ein großes Geschenk, meine Familie hinter mir zu haben, die mich unterstützt und gleichzeitig dann aber halt auch eine Mutter zu haben und eine Schwester, die jeweils in der Psychotherapie arbeiten. Also von daher wird man von Grund auf weganalysiert.
Das kann auch anstrengend sein.
Das kann auch helfen.
Ja.
Und dementsprechend ist Reflexion immer so ein Thema schon gewesen. Was hast du gemacht? Und wo war der Fehler? Und wie gehst du mit dem Fehler jetzt halt um?
Mhm.
Ja. Gefährlich, wenn man anfängt zu reflektieren, kann man auch manipulativ werden. Ja, weil man dann halt merkt, okay, eigentlich bin ich der Blöde, aber ich will der Blöde ja gar nicht sein. Mhm. Also sollte man dann ein gesundes Selbstbewusstsein haben, halt auch mit seinen eigenen Fehlern umzugehen und nicht nur ein Ego besitzen und zu sagen, so, nee, du bist trotzdem der Blöde. Also eine schwierige Sache, damit zu üben. Und jetzt 41, klappt auch nicht jeden Tag. Ja. So ist es halt. Ein stetiger Prozess. Also auf die Scheiße gebaut. Ne? Und mit dieser Scheiße muss man da halt leben.
Das gehört einfach wahrscheinlich zu jedem selbst. Dieses Eingestehen von Fehlern. Jetzt werden wir schon relativ groß im Bereich der Analytik, glaube ich, irgendwie. Ne? Aber Ich glaube, man kann gut in den Spiegel gucken, wenn man von sich zwar überzeugt ist, aber sich auch mal eingesteht, dass Dinge nicht so gut gelaufen sind.
Absolut. Wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbricht auf die Fotografie, dann sollte man dann sich zum Beispiel selber hinterfragen, ist das Bild, was ich dann jetzt gerade gemacht habe, ist es das, was ich aussagen wollte? Mhm. Stelle ich damit niemanden bloß, sondern unterstütze ich vielleicht eine Aussage? Und was will ich denn überhaupt erreichen? So, wer ist mein Target? So, wer soll das sehen, das Bild? Und dann, bevor man dann halt irgendwas raushaut, über seine eigene Arbeit dann nochmal runter reflektieren.
Reflexion hat dann hinterher dazu gewirkt, dass ich natürlich ein bisschen selbstbewusster bin innerhalb meiner Arbeit, mein Ego habe wegfallen lassen. Gleichzeitig hat es auch dazu geführt, dass wir konsumieren nun mal unsere Bilder hauptsächlich über Socials, dann beispielsweise auch sage, okay, wie kuratiere ich denn richtig? Mhm. Natürlich auch durch die Galerie gelernt, ganz klar. Aber dass dann halt beispielsweise eine Bildkuration wahnsinnig wichtig ist, weil heutzutage ballern die Leute ihre Fotos halt raus, als wäre es nichts und dadurch verlieren sie halt auch an Wertigkeit. Mhm. Und da würde ich mir mehr wünschen, dann vielleicht auch mehr mit in Kommunikation zu gehen, den Leuten dann auch mal zu sagen, okay, wie baue ich denn sowas auf? Mhm. Brauche nicht fünfmal das gleiche Bild der Person in der gleichen Pose. Erzähl mir mehr, gib mir einen Establishing-Shot, lass mich den Protagonisten dann halt wirklich auch kennenlernen. Setz ihn voll rein oder lass ihn langsam erst zum Protagonisten werden, so langsam vorstellen und Step by Step. Mhm. Das hat auch viel mit Reflexion zu tun.
Gab's Bilder, die du deshalb nicht veröffentlicht hast?
Das ist selbstverständlich.
Ja.
Ja, klar. Also vor allem halt Bilder, wo ich dann das Gefühl hatte, nee, da wird die Person nicht so gezeigt, wie sie dann eigentlich ist. Und da muss ich dann halt selber noch an mir arbeiten. Und Bilder, die vielleicht erst später gezeigt wurden, weil in den nachfolgenden Jahren vielleicht Bilder dann gestaltet wurden, wo das Bild dann einen anderen Blick auf die Person wirft.
Du hast diese beeindruckende Serie gemacht, in der du Menschen auf der Straße fotografiert hast. Du hast vorhin einmal gesagt, so auch bloßstellen und so. Wie schwierig war es da für dich, die Geschichte zu erzählen, ohne von oben herab auf die Dinge zu gucken, auf die Menschen zu gucken?
Ja, da gab's diese zwei Ansätze für mich selbst. Also schwierig wäre es gewesen, wenn ich nicht ich bin kein Teil von den Menschen auf der Straße, weil ich kann immer wieder nach Hause gehen und mich in mein eigenes Bett legen. Aber ich kann zumindest so viel Aufmerksamkeit, Empathie und Respekt diesen Menschen gegenüber überbringen, dass sie mich innerhalb eines Zeitraums halt einfach annehmen. Mhm. Und da war es dann halt so, dass man halt verschiedene Bilder kreiert hat zusammen und gleichzeitig aber auch Momentaufnahmen mit aufgenommen hat, die aufklärend sind. Zum Teil sind auch Bilder entstanden, die als Einzelmotiv bloßstellend gewesen wären, aber dann natürlich im Zusammenhang mit den anderen Bildern eine Geschichte erzählt haben. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man dann halt mit diesen Bildern auch irgendwie arbeitet und schaut, wie will ich denn was darstellen? Möchte ich mit den Bildern beispielsweise den Betrachter leiten, dass der sich selber hinterfragt? Mhm. Möchte ich mit den Bildern eventuell die Politik angreifen und sagen, so, wir brauchen mehr Substitutionsstellen, damit der Konsum nicht auf der Straße landet? Möchten wir mehr Empathie für diese Menschen, möchte ich Spenden sammeln und all das muss halt irgendwas erzählen, was aber diese Person, die fotografiert wird, nicht bloßstellt.
Mhm. So. Gibt es für diese Serie Orte, an denen du sie nicht gezeigt hättest oder Umsetzungen, wie du sie nicht gezeigt hättest?
Ja, auf jeden Fall. Also das wurde mir auch relativ schnell gespiegelt. Mhm. Ich hatte beispielsweise ein Cover vom Sozialdienst katholischer Männer und Frauen, die ihren Jahresabschluss gemacht haben. Die haben angefragt nach den Bildern. Ich habe denen die Bilder zukommen lassen. Sie haben gesagt, nee, die Bilder sind zu hart, wir brauchen was Freundliches. Mhm. Und ich habe aber ein Bild, wo zwei sich lachend im Arm liegen und total glücklich sind. Und das war dann das Cover. Und da kann ich das verstehen. Mhm. Und hat dann halt auch für mich dann nochmal viel Bedeutung gehabt, weil mit diesen Bildern und den fröhlichen Bildern halt auch gezeigt werden kann, dass selbst in diesen schwierigen Zeiten halt irgendwie Freundschaft und Zusammenhalt halt auch wichtig ist.
Ja.
Man muss nicht immer nur schocken, dass jemand auf die Bilder schaut und sagt, ach, wie schlimm. Mhm. Und da war es dann halt auch so, dass einige Bilder dann dementsprechend rausgefallen sind. Und die wurden dann noch nicht gezeigt. Andersrum hatte ich da, das war ja dann, wir waren ja noch im Fernsehen, ne? Wir waren über ARD, ZDF, Sat.1 Frühstücksfernsehen damals sehr gut, weil es halt während Corona das die höchste Aufmerksamkeit hatte. Mhm. Haben halt alle geguckt. Mhm. Und als ich noch eine Anfrage von RTL, da habe ich abgesagt. Nee, will ich nicht, dass sie bei RTL gezeigt werden. Gar keinen Bock.
So. Weil RTL dir zu reißerisch, zu springeresk ist sozusagen.
Ja, voll.
Ja.
Ja, sehe ich das nicht.
Ja.
So. Würde ich auf mich selber achten und, sag ich mal, mich hervorheben? Natürlich. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Gar keinen Platz.
Ja.
Solch hartes Geil. Und, ne? Muss man halt einfach mal sagen.
Das, ja.
Solche Thematiken auch bei ARD und WDR, ZDF, da waren es dann halt schon künstlerischere Formate.
Ja.
Drehscheibe und so. Das war dann schon etwas, was ich auch toll fand. Und Sat.1 Frühstücksfernsehen war dann wirklich auch eine schwierige Entscheidung für mich.
Mhm.
Aber es war dann halt zu diesem Zeitpunkt und auch mein Kompagnon, der Thomas Hayo, der dort halt ein ähnliches Projekt geführt hat in der Bowery in New York. Also wir hatten beide sehr, sehr gleiche Ansätze.
Mhm.
Und dementsprechend konnte man schon sagen, okay, lass uns das machen.
Mhm.
Und das war auch gut.
Das war dann journalistisch gut.
Naja, aber ich bin kein Journalist, ne?
Also von Sat.1 Frühstücks.
Die haben es gut gemacht, ja. Sehr fair gemacht auch.
Ja.
Und es war halt auch nicht so, dass es dann halt irgendwie, ach, die Armen oder sonst halt irgendwas, sondern es ist halt generell, wie landet man heutzutage als junger Fotograf irgendwie noch im Fernsehen mit Fotografie? Mhm. Ist doch keine Chance.
Mhm.
Gibt zwar Filme, die gemacht werden oder sonst halt irgendwas, aber das ist ja fast nicht mehr möglich.
No! Kann nicht wahr sein. So, und an dieser Stelle gibt's jetzt den Break. Vielleicht habt ihr es ja auch schon vor ein paar Minuten rausgehört, dass da ein Part war, der sich etwas anders angehört hat. Das liegt daran, dass ich immerhin eine Tonspur der 360-Grad-Kamera noch nutzen konnte. Teilweise auf jeden Fall. Wenn ihr es nicht gehört habt, umso besser. Hier mussten wir jetzt neu ansetzen. Das nur aus Transparenzgründen und zur Erklärung. Falls euch etwas thematisch einigermaßen bekannt vorkommt. Versprochen, das ist nur ein Mini-Part. Jetzt wird's auf jeden Fall noch weiter richtig interessant, also direkt rein. Ich habe das Gefühl, dass Kunst so abgeschenkt wird. Dabei ist ja das Erste, was, wenn man Kinder beobachtet und sie haben im Zweifelsfall Langeweile und keinen Zugang zu Handys oder iPads oder irgendwas, ist das Erste, was sie nehmen, sich einen Stift und einen Zettel und sie fangen an, irgendwas zu malen, irgendwas aufzumalen, was sie erlebt haben, irgendwas zu malen, was sie inspiriert, was sie in ihrer Fantasie haben. Ist das für dich etwas, wo du sagst, das ist genauso wichtig wie Sport?
Ja, auf jeden Fall. Sport nochmal anders ist natürlich gut für den Körper. Sport ist grundsätzlich etwas, was eine Community pflegt. Also wir haben halt aber in Berlin beispielsweise Boxtraining gegeben und da waren halt Kids dabei und diese Kids, die waren Willkommensfamilien aus unterschiedlichen Ländern, haben dort in einem Asylheim gelebt und die Kids hatten natürlich große Probleme mit Kommunikation. Schulhof standen sie dann, es gab eher Streit als Freundschaft. Weil halt einfach natürlich jemand, der aus der Ukraine kommt, einen ganz anderen Ansatz in der Kommunikation verbal sowieso mit Gestik hat, wie jetzt beispielsweise jemand aus Syrien. So, und dann ist der Sport dazu da, dass man dann halt einfach mit Repetition und Nachahmung eine Gemeinschaft pflegt. Und dass die Kids dann dort zusammenkommen und dann halt einen gemeinsamen Weg gehen können. In der Kunst, um da vielleicht drauf zu gehen, ist es halt oft so, was wir ja merken, ich nehme jetzt mal ganz platt, nehmen wir mal 50 Cent. So, ne? Get rich or die trying oder sonst halt irgendwas. Viele Leute kommen aus armen Verhältnissen und was sie mit Kunst machen, ist der Spiegel von sich selbst.
Mhm.
Vielleicht sogar noch eher Musik, die mir noch besser gefällt, Nas. So. Nas, der halt einfach New York, die Problematik in New York, die Politik mit seinen stilistischen Wörtern so zusammenpflegt, um ein Zeitzeuge zu sein. So, und das ist das, was wichtig ist. Ja, welchen kreativen Weg später ein Kind einschlägt, das kommt ja auf das Kind drauf an. Aber den Zugang dazu, zu verstehen, welche Wege es gibt, der muss halt gelegt werden.
Ja, so. Und dann ist das Falscheste, was man machen kann, Museen zu schließen und diesen Zugang zu verwehren.
Zu 100% falsch, ganz genau.
Ja. Kendrick Lamar ist übrigens auch so ein Typ, der ganz gut Dinge in Worte fasst, die falsch laufen.
Brutal, klar. Ich meine, nehmen wir mal die NFL Halftime Show, wenn man die halt durchseziert, an jeder Ecke ist es halt einfach krass.
Ja.
Uncle Sam in Schwarz. Also ne, nehmen wir, aber es sind ja, sage ich mal, dann Übersee, wenn man jetzt aber hier in Deutschland ist, die Problematiken, die wir haben. Und das, da muss man dann halt ja jeder der Generation halt irgendwo ein Sprachrohr geben.
Mhm.
Dafür sind wir halt auch da. Auch mit Fotografie sind wir da.
Ja.
Das können wir machen. Nicht jeder muss den Ansatz verfolgen für sich selbst. Ich denke halt einfach nur, dass es was Gutes ist, was wir da leisten können.
Ich finde den Punkt total spannend nochmal, und das bezieht sich ja auch auf diese Serie, aber auch nochmal auf deine Vita, weil du sagst, es ist total wichtig zu lernen, zu kuratieren, eine Geschichte zu kuratieren, deine Arbeit, deine Kunst zu kuratieren. Wie hast du das gelernt? Also du hast ja keine Berufsausbildung in der Fotografie, sondern hast dir das alles selber beigebracht. Aber das sind ja Sachen, die auch nicht ganz so einfach sind, logischerweise. Wie hast du diesen Weg dahin geschafft?
Ja, immer hatte ich natürlich viel Unterstützung.
Aha.
Viel, also ich liebe natürlich Autodidakt, ne, zu sein. Finde ich total toll. Und gleichzeitig viel Meinung einholen, mhm, und halt auch mit Kritik gut umgehen können. Und dann natürlich auch so ein bisschen separieren davon, okay, welche Kritik, von wem kommt sie? Und dann ist es natürlich auch, also was ich ja ganz extrem finde, ist, dass die Leute, die Kritik üben, die gehen nach ihrem eigenen Gusto. Aber der eigene Geschmack, der wird niemals über Qualität entscheiden.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig. So, nur weil mir ein Bild nicht gefällt, heißt es nicht, das Bild ist schlecht.
Ja.
Und man muss immer irgendwie sich selber nochmal von außen betrachten und einfach gucken, was habe ich denn da gemacht? Und gleichzeitig das von anderen Leuten eventuell auch zulassen, dann halt konstruktiv rangehen und natürlich an gewissen Stellen sich das einzuholen von Leuten, die auch tatsächlich das damit zu tun haben und auch ein fundiertes Wissen darüber.
Also Fragen stellen im Prinzip.
Ja, voll.
Ja.
Aber bevor ich Fragen stelle, erarbeite ich mir das
erstmal.
Weil ich das halt auch ganz schlimm finde, dass jemand Fragen stellt und sich halt nicht vorher informiert hat. Will schon, dass derjenige, der mir eine Frage stellt, vielleicht auch selber daran gescheitert ist und nicht weiterkommt.
Okay.
Ne?
Ja.
Weil dann hat er halt auf jeden Fall auch schon damit selber gearbeitet.
Ja. Das ist sozusagen, du setzt eine gewisse Selbstreflexion, um dabei zu bleiben, auch voraus, dass derjenige sagt, hey, pass auf, ich komme da einfach nicht weiter, egal was ich gemacht habe. Vielleicht frage ich einfach mal Sebastian.
Zum Beispiel, ja. Das fände ich toll. Das ist, finde ich richtig wichtig. Und Geschenke liegen ja nicht einfach auf der Straße.
Ja.
Das soll auch kein Geschenk sein. Ich, meine Meinung ist die Meinung, die am wichtigsten ist. Aber es kann natürlich vielleicht jemanden leiten. Aber wenn jetzt jemand beispielsweise, ganz einfach gesagt, vielleicht nicht weiterkommt in der Bildbearbeitung. Mhm. Er hat schon alles probiert. Aber er kommt nicht auf diesen Ton.
Ja.
Vielleicht, weil ihm dann halt irgendein Haken fehlt. Dann weiß ich, okay, er hat sich vorher 2 Stunden damit auseinandergesetzt, er kommt nicht weiter und vielleicht weiß ich die Lösung und sage ich so, den Weg, den du gewählt hast, war gar nicht so verkehrt. Aber pass auf, wenn du das jetzt so und so machst, dann kommst du zum Ziel.
Mhm.
Und da freut sich derjenige auch drüber und speichert das halt auch ab.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn du fragst des Fragens wegen, um eine Abkürzung zu nehmen, verinnerlichst du das nicht so sehr, als wenn du dich damit intensiv beschäftigt hast, dich vielleicht auch geärgert hast, nachgeguckt hast, neu angefangen hast und dann irgendwann vielleicht den Weg nimmst, nochmal zu fragen und die Lösung zu bekommen.
Ja, voll.
Ja. Gab es Momente, wo du das genau so machen musstest?
Natürlich.
Ja?
Na klar.
Hast du versucht, Abkürzungen zu nehmen mal?
Ja, früher auf jeden Fall. Ja, also natürlich.
Ja.
Versucht mal, Abkürzungen zu nehmen. Na, also, es ist einfach so. Aber ich meine, wir sitzen hier in der Küche. Ich habe ja rechts neben uns, habe ich, also um das vielleicht zu verbildlichen, Basilikum angebaut und Petersilie, Dill, Gurken und all so drum und dran. Und die haben immer den Weg zur Sonne gesucht.
Mhm.
Das nennt man vergeilen, wenn man so geil darauf ist, Sonne zu bekommen. Und man wächst halt relativ hoch hinaus, manchmal zu schnell.
Zu schnell, genau.
Und dann fällt man ein.
Mhm.
Warum? Weil man kein Fundament gebaut hat. Um dieses Fundament aber zu bekommen, bedarf es halt unterschiedlicher Ressourcen. Und diese Ressourcen muss man sich selber erarbeiten.
Mhm.
Das heißt, wenn man zu schnell hinaus will und diese Abkürzung sucht, dann fällt man irgendwann in sich zusammen. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dieses Fundament sich zu erarbeiten. Und mit diesem Fundament kann man dann halt auch wachsen. Und dann hat man dann halt, nimmt man auch nicht Platz weg für andere.
Schönes Bild. Außer, dass ich jetzt Hunger habe, aber sehr schönes Bild.
Ja, also tatsächlich, das ist so ein bisschen mein Hobby. Und ich finde, das sind gute, auch wenn es jetzt nur Pflanzen sind, für die einen ist es für mich tatsächlich ein guter Lehrer.
Voll, ja, absolut. So. Nimmt ihr, ist das auch so ein bisschen meditativ? Also sieht man dich mit einer kleinen Hake, dem Basilikumboden?
Ja, wenn man die jetzt pikiert schon, ja, dann bin ich da sehr, sehr fein. Ich hatte einmal so einen Umsturzschock von einer Pflanze und da war ich dann selber sehr traurig, weil ich halt ein Lebewesen gezüchtet habe, welches kaputt gegangen ist. Also es ist zum Glück nicht kaputt gegangen, aber das hing und ich habe mir tagelang Sorgen gemacht und dann hat es dann hinterher am Ende doch funktioniert. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich von vorne an dieses Lebewesen halt quasi aufgezogen habe. Ne? Fand ich kacke.
Ich habe jetzt gelernt und glaube ich schon wieder vergessen, wie man Basilikum richtig pflückt.
Ja, ganz einfach tatsächlich. Also wenn du das Basilikumblatt niemals abzupfen, sondern die haben immer Triebe.
Genau.
Und diese Triebe sollte man dann abcutten.
Ja.
Genau. Und das ist halt relativ einfach, weil mit dem Basilikum selbst, wenn du dann noch zwei Blätter vielleicht übrig lässt, kannst du, das Gute ist, einfach wieder ins Wasser stellen und das treibt wieder neu aus und somit hat man dann halt wieder neue Pflanzen. Und du solltest auch immer wieder die Triebe kappen, weil sie dann nämlich buschiger werden und stabiler.
Genau. Für euch da draußen, falls ihr Basilikum nicht kennt, habt ihr eine Basilikumpflanze bei euch in der Küche, streift einfach mal kurz die Blätter und guckt, was passiert. Ich finde das überragend. Man hat danach, weil die so einen Duft aussprühen, diesen Basilikumgeruch für eine Millisekunde in der Nase. Und ich lieb das sehr. Also probiert das mal aus. Pflanzen streicheln ist sowieso sehr beruhigend. Ja. Wir haben im Vorfeld ja über ein Foto gesprochen und eine kurze Serie, die du gemacht hast. Die, würdest du sagen, das ist nicht typisch du? Oder würdest du sagen, doch, das ist, bin schon typisch ich. Das Motiv ist vielleicht nicht das, was man bei mir gesehen hat.
Ja, also ich würde das Weitere, glaube ich, sagen. Es ist definitiv total ich, aber natürlich ein Sujet, welches ich nicht oft bediene.
Ja.
Fast nie. Also ich kann da, also es geht ja um American Football.
Ja, ich würde einmal das Bild beschreiben.
Ja, mach das.
Zwei Bilder. Das erste Bild, was man sieht, ist ein American Football Spieler in Motion, also in voller Bewegung. Man sieht deshalb gar nicht so genau, wo er sich befindet. Man sieht sein Gesicht nur im sehr verschwommen. Man sieht es aber so gut, dass man weiß, es handelt sich um American Football und es ist ein Bild, in der auch zum Beispiel der linke Arm so ein bisschen abgeschnitten ist, die Beine sind nicht komplett drauf. Es ist also auch ein Foto, was jetzt kein typisches Sportfoto ist, mit dem man irgendwie einen Text bebildern wollen würde. Der Spieler hat jetzt, keine Ahnung, den Touchdown erzielt oder sowas, sondern es ist schon ein Kunstbild in der Sportfotografie, was ich richtig schön finde. Das liegt aber auch vor allem an den Farben. Also es ist sehr, sehr grün, es ist ein grüner Sportplatz, man riecht fast den Rasen, wenn ich dieses Bild sehe. Man sieht aber auch dazu die Farben des Trikots, ein anderer Grünton und gelbe Rückennummer oder Brustnummer des Spielers. Also auch von der Farbkomposition im Hintergrund ist so ein bisschen weiß und bläulich noch vom Himmel. So in der Farbgebung einfach sehr, sehr, sehr stimmig und ein totaler Hingucker. Und das zweite Bild dieser Serie ist direkt das nächste Foto. Und das ist, ich feiere es so sehr. Das sind zwei Refs, die stehen mitten auf dem Platz. Es ist sehr viel Platz drumherum. Es ist kein Stadion, sondern es ist irgendwie auf dem grünen Feld. Im Hintergrund sind noch so ein paar Bäume und also Tribüne sehe ich vielleicht im Ansatz da hinten. Und das sind halt zwei Referees. Die Referees, ihr kennt es von Footlocker, haben so schwarz-weiß hochgestreifte Hemden an, schwarze Hose und die stehen dort beide mit einer Selbstsicherheit, aber auch mit einem, ich glaube, Spaß an der Freude. Auch wieder hier ganz tolle Farben, eine klare Bildführung, auch dadurch, dass der Rasen unten etwas dunkler ist und nach oben heller wird. Viel Negative Space, weil oben die Wolken einen Großteil des Bildes einnehmen. Ein unfassbar tolles Foto, was so keine Ahnung. Für mich riecht dieses Foto auch nach Bratwurst, frag mich nicht warum, aber sensationell. Und das dritte Bild der Serie kann ich vielleicht auch noch beschreiben. Da liegt ein Footballspieler, guck mal, das ist nicht dieselbe Rückennummer, auf dem Boden und lacht in deine Kamera rein. Irgendwie vielleicht stretcht er sich gerade oder dehnt sich, hat auf jeden Fall Freude. Diese Serie müsst ihr euch mal anschauen. Wie kam es zu diesen Bildern? Erzähl mal die Geschichte dahinter.
Voll geil. Ja, schön, das mal so zu hören. Ich habe mir jetzt extra meine Bilder auch nicht angeschaut, weil ich nochmal reinfühlen wollte, ja, was du sagst. Ja, sehr geil.
Kommst du ungefähr hin so?
Ja, also es ist total verrückt. Das Bild ist aufgenommen ganz oben im hohen Norden Richtung Dänemark. Tatsächlich war es ein Auswärtsspiel der Mannschaft NF Seals. Das sind die Nordfriesland Seals gegen die Flensburg, das ist eine gute Frage, wie die jetzt weiter heißen. Seelords, Flensburg Seelords. Und das ist, glaube ich, die Verbandsliga des deutschen American Football. Also dementsprechend nicht die höchste Liga, aber schon sehr gute Spieler dabei. Mhm. So, jetzt muss man sich das einmal vorstellen, dass diese Teams in die ganze Saison über vier Spieler, also es sind vier Mannschaften, dementsprechend hast du drei Spiele und dann vielleicht noch, wenn du in die Playoffs kommst, nochmal ein oder zwei Spiele. Und das ist ganz klein. Die Stadien sind halt eigentlich Rasenplätze von irgendwelchen örtlichen Fußballmannschaften, ein bisschen ausgelagert. Und diese Orte, die NFCs, kommen aus dem Ort Risum und Bredstedt. Hat man wahrscheinlich noch nie gehört.
Ja.
Und Flensburg kennt man ja. Aber jetzt ist es halt so, dass mein Bruder bei den NFCs spielt. Angefangen als Tight End, ist er jetzt Linebacker und in Special Teams. Ich selber großer Football-Fan auch, also wirklich riesig großer Football-Fan.
Was ist deine Mannschaft?
Also ich habe gewisse Präferenzen. Mhm. Baltimore Ravens schon immer, mhm, tatsächlich, war ich ganz großer Fan, weil ich dadurch in Kontakt gekommen bin. Damals beim Skateboardfahren war New Era einer meiner Sponsoren und die haben natürlich die Kappen immer gemacht. Und dann war ich dann irgendwann an die Ravens gegen die 49ers im Finale, also im Super Bowl gestanden. Und aber trotzdem immer mal wieder die ein oder andere Präferenz. Ich bin eher dann Spieler verhaftet. Mhm. Aktuell bin ich ganz großer Fan von Travis Hunter, mhm, der jetzt von den Colorado gedraftet wurde und zu den Jaguars. Und ein Spieler ist, der in der Offense sowie in der Defense spielt und einfach ein wahnsinnig geiler Typ. Cornerback spielt und Wide Receiver.
Ja, krasser Athlet einfach.
Ne? Super krass. Ja. Jetzt als Zweiter gedraftet. Naja, hin oder her.
Ja.
Wenn man aber diese Glanzwelt, weil American Football ist natürlich in den letzten Jahren sehr groß geworden, vor allem halt hier in Deutschland, und dann sieht man dann halt natürlich ja Menschen, die diesem Sport frönen wollen. Jetzt sind wir da oben im hohen Norden und ich habe zu meinem Bruder gesagt, weißt du was, ich hätte mal mega Bock, so ein Spiel zu fotografieren, geht das? Und der so, frag mal nach, ne? Und dann war ich das erste Mal dort gewesen und dann haben die mich dann natürlich so ein bisschen argwöhnisch betrachtet.
Ja.
Und dann gesagt, okay, was ist das für ein Typ? Und dann mit seiner Kamera läuft er halt hier rum. Ich hatte nicht direkten Zugang, sondern durfte dann am Spielfeldrand so ein bisschen sein. Hab dann Fotos gemacht. Und nachdem das Spiel vorbei war, habe ich die Bilder sofort fertig gemacht, denen zugeschickt. Damals waren das Schwarz-Weiß-Bilder und dann die Mannschaft kam dann nur so, Alter, was ist denn da los? So, was passiert denn hier? Wie geil ist das denn? Und dann haben sie mich nochmal eingeladen.
Okay.
Dann war ich nochmal da gewesen. Und dann hatte ich dann schon ein bisschen mehr Zugang und durfte dann halt auch quasi mit in deren, ja, gibt es ja die Coaching-Line, nannte die Spieler-Line. Und dann durfte ich da mit hin. Nicht zur Coaching-Line, sondern zum Spieler. Da war auch fotografiert und daraus hat die Mannschaft, und das finde ich halt irgendwie schön, so ein bisschen was für sich selbst gehabt, weil womit sie dann halt auch in die Bewerbung gehen können, ne? Wenn sie mal neue Spieler suchen. Und das fände ich dann auch schon wieder toll, dass meine Bilder genutzt werden, um neue Generationen wieder ranzuziehen. Das war perfekt. Und jetzt haben sie nochmal eingeladen, dieses Nordderby,
yeah,
in Flensburg. Und ich sag, okay, ich komme. Bin da hingefahren, 8 Stunden hingeballert. Und diesmal stand ich mit dem Spielbericht. Das heißt, ich konnte überall hin, ich konnte auch mit in die Kabine. Das ist halt am Ende des Tages so surreal, diese 3 Spiele im Jahr. Und dann kommt da so ein Team zusammen von 60 Leuten, gefühlt noch mehr, die wirklich halt auch, das ist ja auch ein Lebensinhalt für die, ne? Das ist eine Familie, wie die zusammenkommen. Und ich kann Bilder kreieren, die nämlich nicht die klassische Fotografie ist, dass sie das in der Zeitung posten, sondern ich kann dokumentarisch arbeiten.
Ja.
Und ich kann Bilder kreieren, die für mich wichtig sind, wo man das Gefühl hat, direkt mittendrin zu sein. wie du auch sagst, so, dann die Spielszenen, die ich fotografiert habe, man hat das Gefühl, man steht mit drin.
Ja.
Man muss sagen, das allererste Bild, das war eine Inspiration von, die ich mir geholt habe von Fotografen hier tatsächlich aus NRW. Mhm. Und zwar, kann ich den Namen ja droppen, der Nils Freide.
Ja.
Der fotografiert da ab und zu für den BVB und ist auch mal im Stadion und der hat so ein Mitzieherfoto.
Ja, genau.
Und irgendwie, ich habe noch nie Mitzieher fotografiert, noch nie. Aber ich hatte gedacht, probier es halt mal aus. Ist nicht so gelungen, wie ich gedacht habe, aber es war halt so, dass ich das, wenn ich das Bild angekattet habe, das Gefühl hatte, Alter, ich laufe dem gerade hinterher.
Ja.
So, also vielen Dank für die Inspiration. Das ist dann halt meine Umsetzung daraus. Und das andere Bild von den vom Whitehead mit seinem Co. war halt einfach so beim Cointoss. Ich habe ja mit den Schiedsrichtern gesprochen, habe ich gesagt, ich so, ey, ich mache hier eine Doku. Darf ich beim Cointoss mit auf dem Platz? Und die so, okay. So, die haben mich halt mit, also dann stand ich in der Mitte. Und hab dann diese beiden Schiedsrichter aufgenommen. Im Hintergrund ist noch so ein bisschen neblig,
weil ja, genau.
Die hatten natürlich auch ihre, Ultras. Und die Ultras hatten dann so ein bisschen Rauch.
Ach Quatsch.
Ja, richtig geil. So, ja. Und deswegen wabert da so ein leichter Schimmer im Hintergrund mit über dem Platz.
Für mich war das so ein Bild wie, es ist sonntags morgens 9 Uhr.
Ja, könnte auch sein.
So,
aber es war ein Abendspiel.
Ah, okay.
Und aber irgendwie war diese Bildgebung so geil, vor allem weil die zwei Schiedsrichter dort stehen und wenn man das halt im Fernsehen sieht, diese Schiedsrichter sind halt sehr mobil und diese zwei Schiedsrichter wirken jetzt erstmal per se nicht so mobil, haben aber tatsächlich so eine Freude und so einen Respekt übertragen, dass ich das halt einfach geil fand, dieses Motiv.
Ja, voll.
Und das hat so viele Symmetrien. Und das finde ich halt so geil.
Ja.
Und nachfolgend die ganze Strecke dann halt so aufgebaut wie derjenige, der am Boden lacht. Das war, die haben das Spiel gewonnen. Und er wurde überrannt von den anderen. Und ich habe, während er dort am Boden liegt, bin ich halt einfach mit auf den Platz gelaufen, habe mich über ihn gestellt und habe ihm dann halt ins Gesicht fotografiert. Aber auch so surreale Situationen wie die Spieler, die am Spielfeldrand stehen und auf Toilette gehen müssen. So.
Stimmt, genau.
Ja, ich meine, die sind halt nicht in der Kabine und dann ist da dieser Footballplatz und daneben ist halt ein Wohnhaus. Also es ist so, weißt du?
Ja.
Und das mag ich halt, dass jetzt Bilder kreiert zu haben, die mir das Gefühl geben, also ich fotografiere da aus meiner Sicht, wie ich das halt einfach aufnehme. So.
Ja.
Ich bin mittendrin und dementsprechend gibt es, wenn es Spielszenen gibt, ganz wenige, weil ich nicht auf dem Platz stehe. Und viel mehr Emotionen von den Leuten und mal Beobachter sein und mal aber mittendrin zu sein.
Also je länger ich auf dieses Referee-Bild gucke, desto mehr Sachen fallen mir in meiner Fantasie dazu ein. Das könnte auch ein Comic-Bild sein, oder?
Ja.
Also es könnte irgendwie auch, wenn es ein bisschen gezeichnet wäre, irgendwie ein, so würde ich in einem Comic die Referees beim Cointoss wahrscheinlich mir vorstellen irgendwie, ne?
Ich find's halt ganz geil, dass beide halt in meine Richtung schauen und der eine legt halt noch seine Hand aufs Herz, ne? Das sind dann so der Whitehead, der steht dann da und hat da seine Hand da oben und irgendwie habe ich das Gefühl, als ob sie beide dort sehr stolz vor mir stehen und das ist halt schon eine schöne Momentaufnahme. Ich habe von dem Motiv habe ich 3 Bilder gemacht, einmal die beiden und dann halt einmal wie beide Mannschaften drumherum stehen. Mhm. Das war's. Danach war ich auch sofort wieder runter und da bin ich dann glücklich, dass ich in dem Augenblick alles ganz genau getroffen habe.
Ja.
Ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ich bin ja, wie ich bin und habe dann halt auch relativ viel auf Mittelformat noch analog fotografiert. Okay. So, ist natürlich auch nochmal eine Nummer, ein sehr schnell gespieltes Spiel auf Mittelformat manuell zu fotografieren. Da warte ich jetzt noch drauf, da freue ich mich drauf. Und dann gucken wir mal, wie das dann halt rüberkommt. Ne?
Ja, mega spannend. Also was mich total wundert, ich komme ja aus dem Sport, dass die Verbandsliga im American Football so wenig offen ist, wenn da ein Fotograf ist, der ein bisschen mehr machen möchte. Weißt du, was ich meine? Oder kam das vielleicht so aus der Mannschaft, dass die sagten, wissen wir jetzt noch nicht?
Nee, also die Mannschaft war dementsprechend sehr offen mir gegenüber. Ne? Es gibt ganz klare Regeln, die habe ich einzuhalten und dann ist es halt so, den was mir nicht als Regel aufgetragen wird, das hole ich mir dann halt einfach. Also da bin ich dann halt auch so. Ich bewege mich, habe halt einen Rahmen vorgegeben und wenn ich dann mal aus dem Rahmen ausbreche, dann habe ich halt auch beim Aufwärmen bin ich mit auf dem Platz und dann hat dann der Trainer zu mir gesagt so, du musst ein paar Schritte zurück, weil du bist hier gerade im Laufweg der Wide Receivers. So, und die haben halt mehr an als ich. So, ne? Aber so, ich konsumiere selten Sportfotografie und finde natürlich auch sehr vieles sehr gleich, wenn ich dann halt was sehe. Ich finde es aber natürlich auch interessant, irgendwo ab und zu konsumieren. Da halt dann selber sich da mal halt auszutesten und zu merken, okay, ich fotografiere das jetzt genauso wie irgendwie Porträts.
Ja.
Ich gehe da ganz genauso ran. Und das hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und vor allem halt auch, die haben am nächsten Morgen hatten sie die Bilder da und dann hatte mein Handy nicht stillgehalten, weil halt alle Leute dann sich dort halt bei mir gemeldet haben aus dem Team und sich bedankt haben.
Ja.
Dafür, dass es dann halt, ich meine, das ist ja für die auch nicht normal. Und jetzt haben sie dann halt die Bilder von sich selbst und sind wahnsinnig stolz drauf. Und aus dem Spiel davor hatte mir dann halt auch einer von denen erzählt, dass er zwei Bilder sich genommen hat und hat sie auf Leinwand gezogen und die hängen bei dem zu Hause, wo er selber drauf guckt und sagt dann, guck mal, das bin ich, also noch als Jungspund und gebe halt Gas.
Ja.
Das ist ja für mich mega geil.
Ja, das ist ja das, was wir hier in diesem Podcast auch immer wieder sagen. Das ist ja das Talent, was wir haben, ich wollte Magie sagen, aber das klingt irgendwie blöd. Das Talent, was wir haben, ist, mit unseren Bildern Menschen glücklich zu machen, eine Erinnerung festzuhalten, einen Moment festzuhalten, der im Zweifelsfall für sie ewig lebt sozusagen. Mhm. Ne? Und im Zweifelsfall hat er dieses Foto von sich als American Football Spieler, wenn er 70 ist und seine Urenkel bei ihm auf dem Schoß sitzen. Ne? Hör mal, das hier ist der Papa. Das war damals beim Derby. Das war samstagsabends, da waren unsere Ultras noch da. Und das ist der Papa, guck mal.
Ja.
Das ist doch geil.
Naja, voll.
Also
ganz genau. Ja, es macht einen schon stolz, ja. Ich bin da beim Spiel selber, ja, meine Familie war ja da, weil mein Bruder da gespielt hat. Mom war da, mein Vater war da, Esther war mit dabei und ich war halt auch anwesend. Irgendwie 4 Stunden in meiner eigenen Welt. So. Und kaum ansprechbar. Ich habe bald mich da reinsaugen lassen.
Ich finde das total schön, dass das auch so ein Familienevent war und dein Bruder macht den Sport und macht das, was seine Leidenschaft ist und du bist in deinem Film und machst das, was deine Leidenschaft und dein Beruf ist und das geht miteinander überein an der Stelle. So.
Ja, sind tolle Dinge, die einem dann ermöglicht werden.
Ja.
Da bin ich dann auch sehr dankbar drüber, ja.
Ich hätte ja gerne mal gesehen, dass ihr getauscht hättet eine Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Bruder ist nur mal einen halben Kopf größer als ich und doppelt so breit. Aber gut, ich mache halt ewig Kampfsport. Also ich zerplatze nicht, wenn einer gegenläuft. Aber es ist halt, der Trainer meinte schon so, der eine Ball kam in meine Richtung geflogen beim Aufwärmen und dann, das war nämlich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich hatte die Mamiya um und die SL2.
Ne? Ja.
So zwei Brecher um mich herum. Und dann hat ein Panther den Ball gekickt und der flog relativ weit über den Spieler, der ihn eigentlich fangen sollte, drüber hinweg und ich stand dabei dahinter.
Mhm.
So. Und dann hat der Trainer gesagt, pass auf, tu dir nicht weh, aber ich, wie ich bin, ich Fuchs, hab den Ball mit meiner linken Hand, nur mit meiner linken so gefangen. Und ich so, ey, ich tu mir nicht weh, aber wenn du mich einwechseln willst, kein Problem.
So. Und direkt Vertrag.
Dann guckt er auch erstmal, ne, und dann weil nur ein Ei zu fangen ist ja auch nicht so einfach, aber jetzt hatte ich echt Glück. Beide Kameras so um mich herum und dann das Ding gefangen. Und ich habe dann trotzdem schon, natürlich so ein, als Sportler hat man so eine Begierde, da irgendwie mitzumachen. Mhm. Aber mein Bruder spielt nicht die Position, die ich spielen wollen würde.
Also du wärst dann eher so Wide Receiver?
Nee, Cornerback.
Cornerback.
Cornerback oder Safety.
Ja.
Das wäre meins, ja. Richtig geil. Cornerback finde ich super, aber Safety, wirklich einen richtig wegzuholzen nach dem Ende, hätte ich Bock drauf. So. Die Offense kriegt immer genügend Aufmerksamkeit, klar.
Immer.
Aber Defense wins games.
So ist es.
Ja.
So, wir sind hier im Bromance-Podcast, im Football-Podcast. Nein, es geht immer noch um Fotos. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel auf der Liste. Doch, einen Punkt hatte ich noch, den habe ich ganz am Anfang angekündigt und da würde ich nochmal nachhaken, weil du das zwar schon gesagt hast, ich es aber trotzdem spannend finde, dass viele Fotografen haben irgendwas mit Musik zu tun, ein musisches Talent, was irgendwie miteinander zu tun hat, ich weiß nicht wie. Viele Fotografen haben einen Background, der beispielsweise beim Skaten liegt, wir hatten da kurz drüber gesprochen. Philipp Reinhardt ist so ein Typ,
Philipp, klar.
Ne, der hat ja auch super lange geskatet, bis er sich dann verletzt hat. Und ich habe neulich eine Doku gesehen über Helge Schahn. Kennst du den?
Ja, klar. Also ich kenne ihn nicht persönlich, ja, aber einer der herausragendsten deutschen Skate-Fotografen.
Voll.
Vor allem halt Skaten und Architektur.
Ja, mhm, genau. Klar. Ich würde diesen Punkt, den du vorhin nochmal zu Beginn angedacht hast, so dieses Kreative irgendwie, das hat mich nicht losgelassen. Wo ist Skaten so kreativ wie Fotografie und wo ist Skaten vielleicht sogar kreativer als Fotografie?
Boah, das ist halt, also grundsätzlich gibt es ja, man kann das ja jetzt über mehrere, es ist ja nicht nur Skaten,
ja,
Fotografie, ganz viele Dinge sind oftmals damit verbandelt, dass wir durch Leistung uns selber belohnen können.
Mhm.
So. Dann lernen, wir lernen dadurch ja, unser Gehirn lernt, ah, wenn ich das mache, dann komme ich zum Ziel und dann werde ich belohnt. Mhm. Irgendwann ist vielleicht alles gelernt und man kriegt keine Belohnung mehr und dann sind wir schnell gelangweilt.
Mhm.
Beim Skateboardfahren verbesserst du dich jeden Tag.
Mhm.
Du lernst einen Kickflip, dann lernst du einen Kickflip noch besser, noch höher, noch stylischer, noch irgendwas und du bist immer wieder da dran, immer mhm, wieder da dran. Das sind 1000 Millionen Repetitionen, immer wieder und jedes Mal belohnst du dich. Und das ist ja auch das Schöne. Und die Kreativität hat da kein Ende, weil du kannst den Kickflip damit kombinieren, da die Treppen runter, da sieht was anderes schön aus. Genau das gleiche mit der Fotografie. Du hast immer unterschiedliche Motive, immer unterschiedliche Ansätze, die du verfolgen kannst. Und das kann man übertragen. Spiel World of Warcraft beispielsweise. Spiel ich. Mhm. Jeden Tag ist halt irgendwas Neues. Das ist halt immer, ne? Also darum geht es ja am Ende, dass man so eine Herausforderung hat, besser zu werden.
Mhm.
Und diese Kreativität, die man beim Skateboardfahren hat, dadurch, dass es halt diese Subkultur ist, es ist halt nicht monoton, es ist nicht immer das Gleiche, es ist immer wieder was Neues und immer wieder was Neues. Und das macht es dann halt auch einfach so schön. Ich würde aber niemals sagen, dass Skateboardfahren kreativer ist als anderes, mhm, sondern es ist halt einfach eine Möglichkeit des Ausdrucks. So. Und ich habe mich damals im Skateboardfahren auch verändert. Dann war ich mal der Punk.
Mhm.
Dann bin ich auch, hab mich leiten lassen durch Skate-Labels, die ich damals interessant waren, von Baker, Pistrunks, Ali Bulala, Röhrenjeans, so drum und dran, Jim Greco und die Konsorten Dustin Dolan, also alles wilde Leute, immer im Suff und aber das war halt so Ausdruck. Und dann irgendwann war dann aber so eine andere Zeit. Da fand ich dann Kareem Campbell cool. Dann fand ich Chet Muska cool, also Baggy Pants. Dann gab's dann halt die Zeit von Supreme mit dem Video aus New York, schwarz-weiß, viel monochrom, sehr sehr schick. Weißes T-Shirt, schwarze Hose, mhm, nicht den klassischen fetten Fatlace-Schuh, sondern halt schmale Skateschuhe. Und da war man davon wieder getriggert. Und genauso veränderte sich auch das Skateboardfahren. Ne? Dann macht man da mal einen Slappy Grind, aber beim anderen springst du dann halt eine Zehnerstufe. So, also dementsprechend war es halt immer wieder was Neues zu entdecken.
Ja.
Und das ist halt einfach sehr, sehr geil.
Ja.
Fotografieren genau das gleiche. Ob es jetzt ein Nils Freidel ist, der oder ein Philipp Reinhardt, die einfach geile Sportfotografie machen, die mich dann inspiriert. Oder ob es irgendein Lukas Piel ist, der, also nicht irgendeiner, sondern der Lukas Piel, der dann halt einfach geile Fahrradfotografie macht,
ja,
und gleichzeitig aber halt irgendwie einen ganz anderen Ansatz dann da halt irgendwie verfolgt, bis hin zu Porträtfotografinnen und Modefotografinnen, alles Mögliche.
Ja.
Und irgendwo versucht man sich dann halt so seinen Weg da drin zu finden, vielleicht auch mal, wenn ich inspirierend bin für andere, dann macht es mich ja genauso stolz. Und ja, das ist halt, finde ich dann halt einfach ganz schön. Ich komme vom Skaten und da werde die Zeit halt nie missen wollen.
Ja. Ich frage mich gerade, ob ein Teil dieser Subkultur beim Skaten war ja durchaus sich selber festzuhalten auf VHS-Kassetten mit alten Camcorders, ja, also mit
alles damals. Sogar noch hier.
Echt?
Mit der VHS, ja, 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 klar. Klar.
So, und Tapes sich anzugucken aus den USA oder aus wo auch immer.
Yeah.
Und das hat ja auch was mit Komposition zu tun, mit logischerweise Aufnahmen. Ob das daher vielleicht auch rührt, dass das gar nicht so weit weg ist voneinander, sich das, was man ausübt und was man auch ausdrückt, festhalten zu wollen. Damals eher in Bewegbild. Wahrscheinlich mit VHS-Kassetten.
Ja, ich denke, unsere ersten Videos waren, weil also also es war neben Skateboardfahren, war es ja halt immer Authentizität. Mhm. Ne?
Genau.
So, und dann damals auch dann bei Titus. Wir haben unser Blog-Video, da haben wir 2 Jahre lang für gedreht. Dann haben wir dann unser, das gibt's glaube ich noch, Titus Köln in Paris, oder wo wir Tour-Video. Und da ging's ja alles drumherum. Man war ja im Endeffekt auch für die junge Generation ja irgendwie so Role Models. Ah, die können gut skaten, die sind nett und guck mal, wie die aussehen. So will ich auch aussehen und guck mal den Trick, den er da gemacht hat, das will ich halt auch. Und also es geht halt Hand in Hand.
Ja.
Also es ist halt einfach so. Leider verliert Skateboardfahren immer mal wieder an Sexiness, dann gewinnt's mal mit dazu, dann entwickeln sich halt viele nicht weiter, das muss man halt auch sagen. Das ist halt, Skateboardfahren hat sich weiterentwickelt, das ist halt mainstreamiger geworden. Manche wehren sich dagegen, weil der Skater ja grundsätzlich immer von sich behauptet, ich bin Core. So, ne, ich bin halt nicht Mainstream und Adidas und Nike sind scheiße, aber die anderen Labels sind dann halt wichtiger. Und ja, dadurch, verändert sich halt viel. Früher gab's die kleinste Stadt, hatte einen Skateshop.
Mhm.
Das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Heutzutage gibt's Blue Tomato, da gibt's Planet Sports und solche Dinge. Und das finde ich dann generell schade.
Ja.
So ein bisschen der individuellere Einzelhandel dann verloren. Ich fand auch jetzt, wo ich in Flensburg war, war ich im Caramba Skateshop.
Mhm.
So, Caramba, das fand ich so geil. Du gehst da rein und steht da ein Mitte-20-jähriger Bub hinter dem Tresen. Mega cool drauf. Es kommen junge Kids rein, die waren vielleicht 14, 15, die sich dann irgendwelche Spraydosen gekauft haben. Und die wurden aber sofort abgeholt, die wurden wahrgenommen, die wurden ernst genommen und die wurden nicht als, sag ich mal, kaufmännische Dinge betrachtet, wo ich jetzt Umsatz machen kann. Nee, das ist dann halt Community.
Ja.
So. Und das finde ich dann wiederum mega geil. Der Laden ist winzig klein, auch super versteckt.
Ja.
Eine A-Lage. Und man geht rein, man fühlt sich sofort dann halt da auch irgendwie abgeholt. Und von jung bis alt. Und das fand ich generell auch immer sehr, sehr cool, dass es dann halt im Skateboardfahren nicht diese Altersbegrenzung gibt. So. Ne? Der Junge, der kann, also der 13-Jährige kann genauso mit einem 30-Jährigen abhängen, weil man dann halt auf Augenhöhe miteinander ist.
Ja.
Und das ist auch was Schönes. Ne?
Es gab vor einem halben Jahr, so um das Jahres, den Jahreswechsel kurz davor, eine Doku in der ARD-Mediathek über einen deutschen Skater, der in die Skating Hall of Fame aufgenommen wurde.
Ja, Klaus Krapke.
Ja, genau der.
Ja.
Und ich hatte damals die Social-Umsetzung für die Sportschau gemacht und habe mir die Doku natürlich komplett angeguckt. Mhm. Was für eine tolle, irre Geschichte von diesen Rollbrettern, die plötzlich nach Deutschland kamen und total verpönt waren,
bis hin zu
dieser Subkultur und etwas, was einfach bleibt und da ist.
Das Titus Showteam und so.
Ja, genau. Wahnsinn. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber wenn ihr das sehen wollt, ich versuch's mal in die Shownotes zu packen.
Ja, äquivalent gibt's ja noch die Bones Brigade Doku.
Wie heißt die?
Bones Brigade Doku.
Mhm.
Die ist von George Powell damals, Marco Powell und Bones Brigade waren halt die, im Endeffekt die Nachfolger der Zephyr Gang, die Z-Boys, die ja quasi ihre Surfbretter auf die Straße gebracht haben und dann halt Urethanrollen drunter gesetzt haben. Und zu Bones Brigade gehören ja Steve Caballero, Tony Hawk, Rodney Mullen und Konsorten, ne? Sondern der Ausdruck von Rodney Mullen als Vollautist, halt irgendwo dann da zu stehen. Und einmal ist er Zweiter geworden bei einem Turnier und dann ist er halt jahrelang kein Skateboard mehr gefahren.
Ja.
Ne, weil er dann, also das ist total verrückt.
Ja.
Total verrückt.
Ja,
Rodney Mullen war ich zusammen auf Tour. Auch.
Echt?
Aha. Ja.
Cool.
Ich war ja damals bei Globe.
Und ja.
Da war Rodney Mullen, Mark Appleyard, Chet Fernandez und also richtig crazy.
Findest du das traurig, dass du damals noch keine Kamera irgendwie dabei hattest? Oder hattest du eine Kamera dabei?
Nö, hatte ich nicht.
Nee.
Nö, finde ich nicht traurig.
Das sind Erinnerungen, die dann im Kopf bleiben.
Ja.
Ja.
Ja, da ging es auch um ganz andere Dinge. Finde ich überhaupt nicht traurig.
Sebastian.
Ja.
Community, Skaten. Wir drehen wieder den Kreis zur Community-Fotografie, Community-Kamera-Dealer. Es war ein sehr schönes Gespräch für euch da draußen. Wir hatten vor 40 Minuten leider hier ein kleines Problem, weil meine Speicherkarte voll war.
Yeah.
Ich hoffe, ihr hört es in der Postproduktion nicht. Irgendwie kriegen wir es gerettet.
Ich hoffe für dich, Sebastian, war es nicht redundant, zu redundant, das, was wir wiederholen mussten.
Shit happens.
Ja. Wir sprachen über Fehler und prompt passiert einer, aber so ist das.
Ich habe mich so nackig gemacht, ist alles weg. Apropos Community, darf ich noch was sagen?
Ja, klar.
Wer Bock hat, am 20. Juni stelle ich in Nürnberg aus. Und zwar bei Leica. Hab da eine 3 Monate Solo-Ausstellung, passend zum Titel der Ausstellung Euphoria and Fragments zu meinem Buch, was jetzt ja über den Verlag kommt. Und ja, kommt vorbei. Hab ein paar Getränke und lasst abhängen und lasst einfach eine gute Zeit haben. Ich bin auf jeden Fall am Tag der Vernissage da. Ich komme später nochmal wieder, weil danach fliege ich ja auf die Philippinen. Bin dann in Wetzlar, hab einen Vortrag bei den Experience Days. Und dann bin ich nochmal im Juli in Nürnberg zu einem weiteren Vortrag, um so ein bisschen halt auch über, also meine Worte nochmal zu bebildern.
Ja.
Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn halt einfach Leute vorbeikommen, die Bock haben, irgendwie abzuhängen, Fotografie zu genießen, einen Abend zu genießen. Nürnberg kenne ich nicht, also ich will die Menschen da halt auch kennenlernen. Wer Bock hat, soll rumkommen.
Sag nochmal das Datum.
20. Juni.
20. Juni. Wir werden es teilen. Da könnt ihr auch sicher sein in der Insta-Story und die Chance würde ich nutzen. Wann kommt denn dein Buch genau?
Ey, das ist jetzt tatsächlich im Druck
ja.
Und die Vorbesteller werden es wahrscheinlich schon jetzt Anfang Mitte Juni haben, also dauert nicht mehr so lange. Und bei der Ausstellung kann man natürlich Exemplare kaufen vor Ort. Wird es dann auch in den Leica-Läden geben, nicht in allen, aber ein paar ausgewählten. Und ansonsten dann direkt über den Verlag.
Cool. Ja. Auch das packen wir in die Shownotes und vielen, vielen lieben Dank für die Gastfreundschaft.
Ja,
gerne. Ich muss gleich mein Parkticket lösen. Ein paar Minuten habe ich noch.
100 Euro.
Düsseldorf. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja,
ich muss mich nochmal entschuldigen für diesen Fehler. Das ist mir total unangenehm, aber am Ende, wenn ich drüber lache, musst du auch einfach drüber lachen. So.
Wir haben ja gelernt, reflektieren.
Das wird mir nicht nochmal passieren. Nee, genau.
Voll gut.
Okay, cool. Danke, dass du da warst. Ihr da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch mal die Homepage von Sebastian anschaut. Da findet ihr ganz viele Dinge, die er schon gemacht hat. Seinen Instagram-Account packen wir auch in die Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Freude mit dieser Folge. Seid inspiriert. Nehmt die Kamera in die Hand, geht raus, macht schöne Fotos und bis bald. Ciao.
Tschüss.